Ja, danke, lieber Herr, dass du unser Beten hörst und dass du unsere Füße auf den festen Felsen stellst, auf weites Land stellst, Herr, dass wir auf dem felsenfesten Boden deines Willens und deines Wortes anders leben können, Herr, dass wir auf dich tatsächlich unser Leben bauen können, mit allem, was wunderschön ist, was du an guten Gaben in unser Leben hineingelegt hast, du der Geber aller guten Gaben, und auch mit allem, was du an Schweren in unser Leben eingeordnet hast, um uns umso tiefer zu gründen, um aus unserem Leben durch Druck einen umso schöneren Edelstein werden zu lassen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass auch diese Tage dazu dienen dürfen. Ich danke dir, dass Susanne da ist bei allem, was jetzt einfach auch an Widrigkeiten in ihrem Alltag da ist. Ich möchte dich bitten, dass du ihr reich erstattest, dass du sie reich segnest und uns zum Segen setzt heute Morgen. Danke für dein Wort, danke für deine Liebe und danke, dass du da bist. Amen.
Felsenfest, worauf baue ich mein Leben? Vor einigen Jahren wurde bei uns im Ort ein Haus gebaut. Von meinem Bibelkreis werden sich vielleicht noch ein paar erinnern. Das war ziemlich tief in der Aue, wo so ein Bach daneben fließt, die Schotzach. Und das Ehepaar hatte vorher extra einen Gutachter beauftragt, die Bodenqualität zu testen, weil da einfach der Boden relativ weich ist, dadurch, dass der Fluss in der Nähe ist oder dieser Bach, gibt auch immer mal wieder Überschwemmungen. Und die haben damals extra den Boden abtragen lassen und einen anderen Boden auffüllen lassen und darauf dann begonnen, das Haus zu bauen. Und irgendwie ist da was schief gelaufen. Jedenfalls ist in der Phase des Rohbaus plötzlich dieser Boden nach einer Seite abgesunken. Und wenn man also vor diesem Haus stand, hat man wirklich gesehen, dass das Haus schief ist. Und das war natürlich furchtbar, ja. Das Ehepaar, jung verheiratet, haben dann damals angefangen zu prozessieren. Und es war ein ewiger Streit, wer jetzt da diese Kosten übernimmt. Die sind dann davon irgendwann zurückgetreten, haben viel Geld verloren, haben gesagt, in so ein Haus ziehen wir nicht. Das ist krumm und wer weiß, ob es nicht noch weiter absinkt. Und es stand dann ganz viele Jahre leer, bis sich irgendwann ein Architekt erbarmt hat. Der hat vielleicht gedacht, wenn es noch weiter sinkt, ich kann mir behelfen. Ich weiß es nicht. Und er hat es, glaube ich, für einen relativ günstigen Preis dann bekommen und fertig gebaut. Aber es war für mich damals so ein Beispiel, wenn ein Haus nicht auf Fels gebaut ist, auf ein festes Fundament, dann kann das ganz schnell wanken. Und wir haben es heute Morgen auch schon in der Gebetsgruppe gehabt. Die Hanna hat diesen Vers vorgelesen. Es kommt ja dieses Gleichnis in der Bibel vom Haus auf Fels, das auf Fels gebaut ist und das auf Sand gebaut ist. Und der sein Haus auf Fels gebaut hatte, heißt, und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf Fels gegründet. Und das war so die Frage, die mich bewegt hat. Worauf können wir denn unser Leben bauen, sodass es auch in den Stürmen des Lebens nicht wankt? Dass es feststeht. Was trägt in Zeiten, in denen alles wegbricht? Und mein erster Punkt ist, so ein bisschen die scheinbaren Säulen anzuschauen, auf die wir oft unser Leben bauen. Und das ist ganz natürlich und naheliegend. Aber das sehen wir eben auch, dass die schnell wegbrechen können. Die eine Säule ist so, alles, was mit unserem Körper zu tun hat, unsere Leiblichkeit. Da dazu gehört auch eine gute Gesundheit, eine Zufriedenheit mit unserem Aussehen, auch eine erfüllte Sexualität. Man kann es einfach unter dem Begriff Körper oder Körperlichkeit zusammenfassen. Darauf bauen sehr viele. ihr Leben, gerade die junge Generation auch. Man muss perfekt aussehen und da wird sehr, sehr viel dafür getan. Aber was passiert, wenn es wegbricht? Heute ist oft Aussehen um jeden Preis. Wie viel Schönheits-OPs gibt's, die man sich da vielleicht antut? In unserem Alter nicht mehr, aber für die jungen Leute ist es durchaus ein Thema. Oder auch Dinge, wo es entarten kann. Dann fällt man in eine Sucht, wie eine Essbrechsucht, in eine Magersucht, in einen Sportwahn. Ganz oft kippt es dann auch in den Gesundheitswahn. Im Moment ist die Gesundheitswelle Ernährung, gesunde Ernährung um jeden Preis. Ganz schnell passiert es, dass es einen gefangen nimmt und dass man eigentlich nicht mehr wirklich frei ist. Andere Säulen, auf die man baut, sind die sozialen Beziehungen. Die Familie, der Freundeskreis, die Kollegen, die Vereinsmitglieder. Mit Sicherheit etwas, was sehr tragend und wichtig ist in unserem Leben. Doch auch das kann schnell kippen. Ganz schnell werden Freunde plötzlich nicht mehr zu Freunden. Denkt an den verlorenen Sohn. Solange er Geld hatte, hatte er ganz viele Freunde. Plötzlich waren sie weg. Oder auch in der Firma. Wie schnell kann das kippen, wenn einer was gegen hat, dass man plötzlich der Gemobbte ist? Da werden oft Dinge erlebt, die manchmal unfassbar sind und nicht schön sind. Dann eine ganz wichtige Säule, vor allem bei uns in Deutschland, ist die Arbeit und die Leistung. Der berufliche Status, ein ganz wichtiges Moment, auf das wir setzen. Aber auch das kann schnell kippen. Wir haben es ein paar Mal erlebt, auch bei Freunden von uns, wo die Arbeitsstelle plötzlich gekündigt wurde und die standen mit dem frisch gebauten Haus, drei Kindern und plötzlich keine Arbeit. Plötzlich kommt die Geldsorge. Auch das ist nicht sicher. Heute hat man sehr oft befristete Arbeitsverträge. Es ist nicht sicher. Oder es kommt eine Krankheit und die Säule Leistung bricht völlig weg. Vor, ja, sind jetzt fast 18, 19 Jahren bin ich sehr krank geworden und lag 3 Tage im Koma. Und es war nicht klar, ob ich wieder gesund werde. Ich hatte damals eine Elektrolytentgleisung, hatte gar kein Kalium mehr im Körper. Da war überhaupt nicht klar, ob ich wieder aufwache aus dem Koma, ob ich gesund werde, ob ich vielleicht schwerbehindert zurückbleibe. Und Gott sei Dank bin ich nach 3 Tagen wieder aufgewacht, war auch nicht behindert, Gott sei Dank, aber unendlich geschwächt. Es folgte eine jahrelange Phase der großen Schwäche, wo ich eigentlich fast nichts machen konnte. Und ich weiß noch, das war für mich eine ganz, ganz schwere Phase, weil es eine Phase war, wo plötzlich eine Säule in meinem Leben weggebrochen ist. Ja, ich war vorher in einem Softwarehaus tätig, war da sehr aktiv, das hat mir super Freude gemacht, ich war da auch recht erfolgreich und plötzlich war das alles weg. Das, worüber ich mich identifiziert habe, meine Leistung, war komplett weg. Und da ist nicht nur äußerlich was zerbrochen, meine Gesundheit, da ist auch innerlich ganz viel zerbrochen und ich kam mir damals sehr wertlos vor. Es war aber auch die Phase, in der mich Gott ganz neu abgeholt und gefunden hat und wo ich plötzlich gemerkt habe, ich bin völlig geliebt, so wie ich bin, völlig unabhängig von meiner Leistung. Ja, Säulen, auf die wir bauen und die wegbrechen. Eine Säule sind auch materielle Sicherheiten, Wohnung, Kleidung, Geld. Da, auch da wird sehr stark drauf gebaut. Geld ist auch natürlich irgendwo ein Prestige, ein Ansehen, das man hat in der Gesellschaft. Geld erleichtert das Leben und gibt ein Stück Sicherheit, aber Geld macht nie glücklich. Ja, man hat eine Umfrage mal gemacht unter Lottomillionären, hat sie nach einem halben Jahr oder Jahr gefragt und interessanterweise waren die meisten von ihnen nicht glücklicher als vorher. Ja, da entsteht ganz schnell auch eine Gebundenheit Und es gibt nicht wenige, vor allem Männer, die auch zum Beispiel eine ganz große Gebundenheit an die Börse haben, die ihr ganzes Geld irgendwo in Aktien angelegt haben und die ständig schauen müssen, ob sich das gut oder schlecht entwickelt. Ganz schnell fällt man hier in Gebundenheit. Das heißt, sehr oft bezieht man seinen Wert aus materiellen Sicherheiten, aus der Leistung, die man bringt, aus unserem Aussehen, aus unserem Ansehen. Und ganz schnell kann das kippen. Und es gibt auch nicht immer unbedingt Glück, weil es ganz schnell auch in Abhängigkeiten führen kann. Und ich möchte heute Morgen mit euch 5 Säulen betrachten, auf die man bauen kann und die feststehen, auch wenn Krisen in unser Leben kommen. David hatte damals 5 Kieselsteine, mit denen er den Goliath besiegt hat. Und ich möchte euch heute 5 Säulen mitgeben, auf die wir unser Leben bauen können. Die erste Säule: Du bist gewollt. Wenn wir wissen, dass wir gewollt wurden, gibt es unserem Leben einen ganz tiefen Halt. Ich kenne Leute, die nicht von ihren Eltern gewollt wurden, die abgelehnt wurden. Das ist ein ganz schweres Erbe, was man da mitschleppt. Wenn man abgelehnt ist, und ganz schnell ist es, dass man auch im Erwachsenenalter noch sich abgelehnt fühlt, wenn man vielleicht nicht die Herzlichkeit erfährt oder wenn man vielleicht mal nicht beachtet wird. Das ist eine ganz tiefe Wunde. Du bist gewollt. Das ist für uns ein ganz tiefes Bedürfnis, das über unserem Leben steht. Und ich denke, man merkt es ganz besonders gut in der Phase, wo man verliebt ist. Was tut es uns doch gut, wenn wir merken, wir sind geliebt von jemandem. Wir sind gewollt, wir sind begehrt. Man sagt ja nicht umsonst, dass Frauen in dieser Phase besonders hübsch aussehen. Das hat was damit zu tun, dass es uns ein unendliches Glück gibt innerlich. Dieses Gefühl, ich bin gewollt. Ich bin von jemand gewollt. Und das dürfen wir einfach mal überlegen, von wem sind wir gewollt. Wenn unsere Eltern uns gewollt haben, ist das schon ein ganz großes Glück und ein großes Geschenk, an dem wir uns ganz bewusst freuen dürfen. Und auch wenn andere Leute uns wollen, wenn uns ein Mann gewollt hat, ist das auch ein ganz großes Glück. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, dürfen wir eines wissen. Wir sind von einem zutiefst gewollt. Und das ist Gott, unser Vater im Himmel. Er hat dich gewollt und gemacht, so wie du bist. Gott hat uns gewollt, weil er die Liebe ist. Gott wollte nicht alleine bleiben, weil die Liebe sucht immer das Du. Die Liebe will sich immer verschenken. Und Gott wollte nicht alleine bleiben mit seiner ganzen Herrlichkeit, sondern er wollte das mit jemand teilen. Und deshalb hat er die Menschen gemacht, als ein Gegenüber, das er beschenken kann. Und er hat nicht einen Einheitsmenschen gemacht. Hätte er ja auch machen können, das wäre rationeller gewesen. Wir Menschen sind ja so, ja, wir machen ja viel immer das Gleiche, weil schneller geht. Eine Firma ist ja viel einfacher, wenn die nur eine Charge macht, zack, 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 und dann hat man auf einen Schlag ganz viele produziert. Ja, Aldi fährt ja zum Beispiel diese Ding, da gibt's ein Sonderangebot, ja, 3 T-Shirts und das ist natürlich unglaublich günstig zu produzieren. Wir haben mal vor Jahren da einen Skianzug gekauft für meine Tochter, der war so richtig schön knallig bunt und ich dachte, super, mit dem sehe ich die sofort auf der Piste. Aber als wir dann Ski gefahren sind, habe ich gemerkt, dass da mindestens 10 andere mit diesem Anzug rumgefahren sind, ja, und so ist Gott nicht. Sondern er hat jeden individuell gemacht. Das heißt im Psalm 139, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet von Mutterleibe an. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Und ich denke, Da sieht man schon diese Liebe Gottes, dass er so eine unglaubliche Vielfalt reingelegt hat, jeden Menschen zu erschaffen. Wie wunderbar. Denkt mal, es gäbe nur eine Sorte. Dann hätten wir vielleicht nur tolle Klavierspieler oder Leute, die gut Deko machen oder Leute, die gut die Technik beherrschen. Aber vieles andere wird fehlen. Und ich denke, auch so ein Haus hier lebt davon, dass es so viele Menschen mit verschiedenen Gaben gibt, die sich hier einbringen. Du bist gewollt, es steht über deinem Leben, das darfst du wissen. Selbst wenn du das Gefühl hast, kein anderer will mich im Moment, darfst du wissen, Gott der Vater hat mich gewollt und zwar ganz genau so, wie ich bin. Einzigartig mit meinen Gaben und das ist was Wunderschönes. Das Zweite, die zweite Säule, du bist geliebt. Wenn wir wissen, dass wir geliebt sind, ist es eine ganz wichtige Säule für unser Leben. Geliebt sein gibt unserem Leben einen ganz hohen Wert. Das bedeutet, dass wir bedeuten jemand etwas, wir sind jemand wichtig. Wir haben ja vorhin schon gesagt, gute Beziehungen sind eine wichtige Säule für unser Leben. Überlegt mal, von wem ihr alles geliebt seid. Diesen Menschen bedeutet ihr etwas. Und das muss man sich immer wieder bewusst sein, denn das gibt uns eine ganz große Dankbarkeit und Freude. Ich habe es dieses Jahr wieder gedacht an Weihnachten, habe mich so gefreut, unsere Kinder sind jetzt erwachsen und wenn man einfach sieht, die haben sich was Tolles ausgedacht für uns Eltern, wo die wissen, da freuen wir uns echt drüber. Das hat mir so viel Freude gemacht, einfach die Liebe unserer Kinder zu spüren. Und das ist einfach schön, wenn man spüren darf, ich bin geliebt. Denkt doch da immer mal wieder drüber nach. Wir nehmen es oft so als selbstverständlich. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und geliebt werden ist eins der Grundbedürfnisse unseres Lebens. Wir haben ein Grundbedürfnis nach Sicherheit. Und Sicherheit bekommen wir da, wo wir uns geliebt fühlen. Und das merken wir ja auch bei Kindern. Die Kinder, die sich sehr geliebt fühlen, die fühlen sich sicher. Die haben ein gutes Selbstbewusstsein. Deshalb ist es auch immer wieder wichtig, dass man sich sagt, dass man sich lieb hat. Auch den Kindern. Es ist auch wichtig, dass uns die Männer das immer wieder sagen. Ich habe mal vor Jahren zu meinem Mann gesagt, du musst mir das mal wieder sagen, dass du mich lieb hast. Und er sagt, das weißt du doch. Dann habe ich gesagt, nee, ich muss das immer wieder auch mal spüren. Wir müssen das immer wieder hören. Dann sagt er, ich kann es dir auch einmal aufschreiben, dann weißt du es für dein Leben. Aber wir brauchen das immer wieder. Und ich glaube, genau da krankt es auch in unserer Gesellschaft. Das heißt mal, wir leben in einer Zeit, da wird die Liebe in vielen erkalten. Und das empfinde ich heute sehr. Auch in den Firmen ist es heute nur noch ein Fragen nach der Leistung, aber nicht mehr, dass man sich da geliebt fühlt, so wie man ist, dass man wahrgenommen wird mit seinen Bedürfnissen, auch mit seinen Nöten, die man hat. Ich habe mich so gefreut letzte Woche, als meine Mutter jetzt so krank war. Ich habe einen Frauenbibelkreis, den musste ich absagen und habe dann halt auch geschrieben, warum. Das war so eine Freude für mich, zu spüren, diese Liebe der Frauen, die mir zugesprochen haben, die mir gesagt haben, wir beten für euch. Dachte ich, was für ein Geschenk ist, wenn man Menschen haben darf, die einen lieben. Und das ist einfach was ich euch mitgeben möchte heute. Seid da ganz bewusst dankbar dafür, für Menschen, die euch lieben. Und ich glaube, genau da krankt's oft daran, dass wir uns nicht geliebt fühlen und dass wir uns auch nicht selber lieben können, so wie wir sind. Das ist ein Punkt, der uns oft ganz, ganz arg schwerfällt. Um unser Leben wertvoll und sinnvoll zu finden, gehört auch eine gesunde Selbstliebe dazu. Weil ich wertvoll bin, darf ich auch mir Gutes tun und Gutes gönnen. Und manche, vor allem auch wir Frauen, tun uns da manchmal schwer, weil wir immer so auf die Bedürfnisse anderer orientiert sind, die Bedürfnisse unserer Kinder oder eben auch die Bedürfnisse unserer Eltern, die jetzt alt werden, die man vielleicht pflegen muss. Und dann kommen die eigenen Bedürfnisse einfach zu kurz. Und es besteht die Gefahr des Ausbrennens. Wir hatten mal ein schönes Frauenfrühstück zum Thema, wer immer nur gibt, gibt irgendwann auf. Und da hat die Referentin einen Baum damals gezeigt, einen ganz großen Baum mit ganz vielen Früchten und Blüten. Und in dem zweiten Bild hat sie dann das Wurzelwerk von dem Baum gezeigt. Und es war mindestens genauso groß wie der obere Teil. Und sie hat damals gesagt, wenn wir nicht genau diese Chance haben, uns zu ernähren, uns selber voll zu saugen, uns das zu holen, was wir brauchen, dann können wir nicht diese Blüten und diese Früchte bringen. Das geht eine Zeit und irgendwann sind wir leer. Und zu einer gesunden Selbstliebe gehört, dass wir darauf achten, dass auch wir das bekommen, was wir brauchen. Da gehören einfach auch Auszeiten dazu, wie auch hier vielleicht eine Zeit auf der La Höhe, aber auch jeden Tag so eine Zeit für sich, wo man etwas tut, was einem selber gut tut. Ja, das gehört zur gesunden Selbstliebe dazu. Sonst sind wir wie ein Garten ohne Zaun, in den jeder einbrechen kann und sich bedienen kann, die Blumen rausreißen, die Früchte ernten und bald ist der Garten verwüstet. Ja, wir brauchen einen gesunden Zaun, einen Schutz, in dem wir selber gedeihen können. Und dazu gehört, dass ich mich einfach schätzen und annehmen kann als einen einzigartigen Menschen mit Stärken und Schwächen. Nur Stärken gibt's nicht, das würden wir uns vielleicht wünschen, dann könnten wir uns leichter annehmen. Aber es geht immer mit jeder Stärke auch eine Schwäche einher. Und es gilt uns immer, uns ganzheitlich anzunehmen. Und ich denke, da ist ein ganz großer Halt in unserem Leben, dass wir wissen dürfen, dass einer da ist, der uns absolut unendlich und bedingungslos liebt. Und das ist unser Vater im Himmel. Er liebt uns so, wie wir sind und schätzt uns unendlich wert. Er hat's bewiesen. Er hat's bewiesen, indem er seinen Sohn für uns ans Kreuz geschickt hat und damit den Höchstpreis bezahlt hat für uns. Von Natur aus ist zwischen uns und Gott eine Barriere, eine Trennung. Das ist unsere Sünde. Weil wir von Geburt an unter die Sünde verkauft sind, so sagt es die Bibel ganz klar. Durch die Erbsünde, weil Adam damals und Eva im Paradies gesündigt haben, ist die Sünde über jeden Menschen gekommen. Und es heißt mal so wie der Erste in der Stellung eines Sünders war, so hat sich diese Stellung des Sünders auf uns alle übertragen. Das ist so. Von Natur aus sind wir Kinder der Sünde, des Ungehorsams, der Bosheit und stehen unter dem Machtbereich Satans. So werden wir geboren. Und weil Gott uns aber zurückhaben möchte, es war ja sein größtes Anliegen, uns zu haben, eine Beziehung zu uns zu haben. Deshalb hat er seinen geliebten Sohn für uns ans Kreuz geschickt. Den einzig Gerechten, um für uns die Strafe zu bezahlen. Das ist das Prinzip der Stellvertretung. Denkt mal, ihr hättet was Schlimmes getan und säßt im Gefängnis. Dann müsstet ihr da eure Strafe verbüßen. Aber wenn einer käme und würde sagen, du, ich gehe für dich ins Gefängnis, ich trage diese Strafe für dich, dann würden wir freikommen. Dann hätten wir einen, der diese Strafe abbüßt, dann wäre der Gerechtigkeit Genüge getan. Und genauso ist es bei Gott. Er hat seinen Sohn gesandt, der für uns am Kreuz gestorben ist und alle Sünde getragen hat. Und damit ist alles bezahlt, aber jetzt liegt es an uns, das anzunehmen. Wenn ich im Gefängnis sitzen bleibe und sage, ach, das kann ich aber nicht glauben, dann werde ich nicht frei, sondern nur in dem Moment, wo ich das ganz bewusst für mich in Anspruch nehme und sage, danke, ich nehme dein Angebot an, sitzt du für mich ins Gefängnis. Genauso ist es im Glauben. Wenn wir dieses Geschenk bewusst annehmen und sagen, danke Herr, ich bring dir alle meine Schuld und ich danke dir, dass du stellvertretend für mich gestorben bist. In dem Moment ist unsere Schuld vergeben. Und in dem Moment ist alles bezahlt. Und dazu gehört, dass wir auch Jesus unser Leben anvertrauen, dass wir ihn hereinbitten in unser Leben, dass wir sagen, so Herr, und ich möchte jetzt auch, dass du der Herr in meinem Leben wirst. Das ist die wichtigste Entscheidung, die wir im Leben zu treffen haben. Denn da wird unsere ganze Schuld vergeben und damit haben wir wieder freien Zugang zu Gott. Und in dem Moment, wo wir diesen Schritt tun, passiert ganz viel. In dem Moment werden wir herausgerissen aus dem Machtbereich der Sünde und des Satans und versetzt in den Machtbereich Jesu Christi. Und in dem Moment zieht er selber in unser Herz ein und lebt in uns und macht ein Neues. Es heißt, wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Und in dem Moment stirbt dieses alte, sündige Wesen in uns. Und er zieht mit seinem neuen, göttlichen Wesen in uns ein und macht was völlig Neues. Und ab diesem Moment haben wir die Möglichkeit, die Gelegenheit der lebendigen Gemeinschaft mit Gott selbst. Es ist das Größte, was im Leben passieren kann, dass ich wieder mit dem lebendigen Gott und mit Jesus Christus Gemeinschaft haben darf. Und in dem Moment werde ich zu seinem Kind und zu einem Glied an seinem Leib. Und ich möchte euch heute das nahelegen, wer das diesen Schritt noch nicht bewusst getan hat, wer sagt, ich bin vielleicht christlich aufgewachsen, ich bin konfirmiert oder getauft, ich bin christlich, der ist noch kein Christ. Rötlich ist nicht rot, bläulich ist nicht blau und christlich ist kein Christ, sondern ein Christ ist der, der ganz bewusst seine Schuld Jesus gegeben hat und Jesus als Herrn in sein Leben aufgenommen hat. Und ab dann weiß man auch felsenfest, da hat man Glaubensgewissheit, ich bin ein Kind Gottes. Und wer das heute merkt, ich habe den Schritt noch nicht getan, dem möchte ich ganz arg ans Herz legen, in diesen Tagen ganz bewusst, möglichst heute noch, sein Leben Jesus zu schenken. Und macht's fest mit jemand, mit der Anne oder mit der Hanna oder mit mir, kommt, oder mit der Angelika, macht's mit einem Zeugen fest. Ich lege euch das ans Herz. Satan möchte immer, dass wir es auf die lange Bank schieben. Friedhold Vogel hat mal gesagt, die lange Bank, des Teufels liebstes Möbelstück. Tut das nicht, sondern macht's heute fest. Und ihr werdet eine ganz tiefe Freude erleben und erleben, dass Jesus in euer Herz einzieht. Und dann werdet ihr diese Liebe spüren. Es heißt mal, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. In dem Moment wird diese bedingungslose Liebe in unser Herz ausgegossen. Und es ist eine Liebe, die sprengt alle Grenzen. Ich habe die letzten Tage so viel über diese Liebe nochmal nachgedacht. Man sagt es so schnell, ich bin bedingungslos geliebt. Aber verinnern wir das wirklich, fassen wir das mit unserem Herzen. Ich merke so oft, dass wir leer ausgehen, dass wir unsere Strategien entwickeln, wo wir uns diese Liebe holen. Sei es durch Leistung oder durch Äußeres, durch irgendwelche andere Anerkennung. Aber nehmen wir diese Liebe wirklich in Anspruch? Und ich dachte so, ich habe die letzten Tage immer wieder 1. Korinther 13 bewegt und dachte auch so über unsere Ehen nach. Die Ehen, da ist es doch so schnell, so am Anfang ist man sehr verliebt und da findet man alles so toll am anderen. Da sieht man die Stärken, die er hat und freut sich dran. Und irgendwann im Lauf der Ehe kommt eben das andere dazu, dass man die Seiten sieht, die nicht schön sind. Und mein Partner sieht auch an mir die Seiten, die nicht schön sind. Ja, und die Seiten, die haben wir alle. Und ich denke, es ist ein Riesengeschenk, wenn wir beieinander aushalten, wenn wir das lernen zu sehen, ich liebe ihn, so wie er ist. Ich freue mich an den Stärken und die Schwächen, die trage ich. Und ich empfinde ihn als Bereicherung für mich. Ruth Heil sagt ja immer, man heiratet, was einem fehlt. Ja, und da ist schon viel Wahrheit drin, aber es gibt natürlich auch immer diese Seite, dass man Dinge tragen muss. Und ich denke auch an einem selber, wie oft ist man selber sein Feind, mag sich selber nicht, weil man merkt, man hat Schwächen, die man nicht geändert kriegt und mit denen mag man sich eigentlich überhaupt nicht. Und ich dachte an 1. Korinther 13, wo es heißt, die Liebe lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie ist langmütig, sie ist geduldig, sie ist freundlich. Und wenn ich noch so oft versag, der Herr Jesus lässt sich nicht erbittern. Er sagt nicht irgendwann, bei dir gefällt's mir nicht mehr, jetzt ziehe ich doch wieder aus. Gott sei Dank, sagt er, ich bleib bei dir, in dir, ewig. Ich habe dich versiegelt mit meinem Heiligen Geist und da gehe ich nicht mehr raus. Ich halte dir die Treue, auch wenn du der letzte Hund bist. Und an deiner allerelendsten Stelle habe ich dich immer noch lieb. Mir hat mein Seelsorger ein Beispiel erzählt von einem Unternehmer, der nicht viel Zeit hatte, aber der hat manchmal in der Mittagszeit sein Büro abgeschlossen und hat sich einfach eine Viertelstunde auf den Boden gelegt und sich lieben lassen von Gott. Diese Liebe in sich eingesaugt. Und Gott möchte eigentlich nichts lieber als das, dass wir seine Liebe mit der ganzen Tiefe erfassen. Wie unendlich er uns liebt. Und immer da, wo wir versagen, wo wir uns mit unseren Abgründen entdecken und erkennen, da kann diese Liebe besonders in unser Herz reinströmen. Diese Sünderin, die ihm die Füße mit ihren Tränen benetzt hat, da sagt Jesus, sie hat viel geliebt, weil sie viel gesündigt hat, weil sie gemerkt hat, wie viel Gnade und Liebe sie braucht. Manchmal ist ein Problem, dass wir vielleicht so fromm aufgewachsen sind und so recht sind. Ja, wir haben ja nichts Böses getan, von Kind auf immer angehalten, alles gut zu machen. Und manchmal haben wir die Gnade gar nicht völlig erfasst. Diese Gnade für unser absolut verlorenes Herz. Und vielleicht ist ganz viel Hochmut in unserem Herzen. Ganz viel Verurteilung anderer, weil wir selber unsere Verlorenheit manchmal gar nicht in dem Ausmaß erkannt haben. Lasst diese Liebe in euch, in euer Herz rein, jeden Tag wieder neu, unendlich geliebt. Und Jesus sagt, du bist teuer in meinen Augen und wertvoll und ich habe dich lieb. Da dürfen wir zur Ruhe kommen, da müssen wir nicht mehr anderweitig um Liebe kämpfen. Auch wenn manches wegbricht, wenn vielleicht unsere Schönheit zerfällt. Wir leiden so darunter, ja, wenn unsere Schönheit nimmt ja ab, je älter wir werden. Oder manchmal entstellt uns ein Unfall oder eine Krankheit. Aber wir dürfen wissen, egal wie, wir sind unendlich geliebt. Und wenn wir gar nichts leisten, sind wir auch unendlich geliebt. Lasst diese Liebe in euer Herz hinein. Das ist das Schönste und Größte, was es gibt. Und das ist das, was Gott aus tiefstem Herzen will. Uns beschenken mit seiner Liebe. Ich bin an dem Punkt länger stehen geblieben, weil an dem Punkt krankt einfach ganz viel in unserem Leben. Ein bekannter Psychologe hat mal gesagt, wir hätten nur die Hälfte der Fälle, wenn die Leute erfassen würden, wie sehr sie geliebt sind. Ja, lasst diese Liebe in euer Herz hinein, macht sie euch jeden Tag neu bewusst. Mir hilft es, wenn ich morgens 1. Korinther 13, so wie eine Tablette, die man täglich einnimmt. Ja, wir nehmen oft so viel Tabletten ein, Nahrungsergänzungsmittel zu unserer Gesundheit, um unseren Körper gesund zu erhalten. Wir brauchen auch diese Liebesdosis, um unser geistliches und seelisches Leben gesund zu erhalten. Die nächste Säule, du bist gebraucht. Ja, wir haben schon bei der am Eingang festgestellt, dass Leistung eine Aufgabe im Leben, dass das eine wichtige Säule bildet und das ist auch ein zweites Grundbedürfnis von uns Menschen. Neben der Sicherheit ist ein weiteres Grundbedürfnis die Bedeutung, die wir haben. Und Bedeutung ist einfach dieses Gefühl, ich bin für irgendjemand oder irgendetwas wichtig. Mein Leben erfüllt einen gewissen Zweck. Das fängt ja schon bei den kleinen Kindern an. Das ist ja so wichtig, ja. Kleine Kinder, die strotzen ja vor Hilfsbereitschaft. Mama, ich helfen, selber machen. Und wie sind sie dann stolz, wenn sie es hingekriegt haben? Das ist ja für uns immer, war für mich manchmal auch früher, wenn es eilig war, hätte ich es ja lieber selber gemacht. Aber ich wusste einfach, wie wichtig das ist, dass ein Kind merkt, ich kann das und das ist wichtig. Ja, ich weiß noch, das erste Plätzchen backen. Mit welcher Freude die Kinder diesen Teig gedalkt haben und bis er schon grau war. Und dann die Hälfte lag auf dem Boden, aber die Plätzchen waren von ihnen gebacken. Das war ganz wichtig. Und unser Leben hat dann einen tiefen Sinn, wenn wir merken, dass wir gebraucht werden. Und lass uns mal darüber nachdenken. Werden wir gebraucht? Wie werden wir gebraucht? Dann dürfen wir uns da ganz bewusst dran freuen. Und wenn nicht, dann lasst uns doch mal drüber nachdenken. Wofür könnte ich mein Leben einsetzen? Wo könnte Gott mich gebrauchen? Das ist ja echt ein Geheimnis. Dafür, wo man sich einsetzt, bekommt man oft ganz viel zurück. Gibt diesen alten Spruch, ihr kennt ihn bestimmt noch aus dem Poesiealbum, willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Und das dürfen wir erfahren, wo wir uns gebrauchen lassen. Und manchmal, wenn es jetzt ein Tag ist, der nicht ganz voll ausgefüllt ist, dann sage ich einfach morgens, Herr, was ist heute dran, zeig mir, wo du mich heute gebrauchen kannst. Und das finde ich immer voll spannend. Dann fällt einem oft jemand ein, dem man mal was vorbeibringen könnte oder eine Karte schreiben oder anrufen könnte. Und so oft habe ich schon erlebt, dass mir die Person gesagt hat, genau heute habe ich es gebraucht. Das ist so schön, das ist so frohmachend. Und ich möchte euch da Mut machen. Lasst euch einsetzen. Und genau das ist es. Einer will uns nämlich gebrauchen, der Herr Jesus. Er adelt uns dadurch zutiefst, dass er eben sein Sach nicht allein macht. Er könnte auch sagen, ich kann alles am besten, er ist ja der Vollkommene. Sondern dass er sagt, ich will die Menschen, die ich so liebevoll gemacht habe, die ich errettet habe durch mein Blut, die achte und schätze ich wert durch diese Menschen, will ich meine Pläne ausführen. Das ist wie ein guter Unternehmer. Ein guter Unternehmer macht gar nicht so viel selber, sondern der sucht sich gute Leute und steuert das Ganze von oben, aber überträgt denen, dass die das Tägliche, das Wichtige ausführen. Und genauso ist mit Gott, er sagt, ich suche mir meine Leute und er sucht sich eben nicht die Besten. Der Unternehmer sucht sich am Markt die Besten. Was sucht sich Gott? Gott sucht sich die Schwachen. Das, was nichts ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Uns Nichts sucht er und sagt, und die will ich gebrauchen, die adel ich und durch die will ich meine Pläne ausführen. Und das ist nicht Leistung, damit wir was leisten und gut dastehen, sondern es heißt mal, die Liebe Gottes drängt uns. Da werden wir innerlich getrieben und er zeigt uns die Dinge, wo er uns gebrauchen will. Und da brennen wir auch nicht aus. Wenn wir ausbrennen, dann ist die Gefahr, da können wir nicht Nein sagen. Da ist schon die Gefahr, dass wir es machen, um vielleicht besonders viel Leistung da zu bringen, besonders gut dazustehen. Jesus sagt, wandelt in den Werken, die ich zuvor bereitet habe. Und Jesus bemisst das Maß so, dass wir nicht ausbrennen. Sondern er sagt, zuerst fülle ich dich mit all meiner Fülle. Und dann kannst du da davon einen Teil weitergeben. Ja, und wozu möchte uns der Herr Jesus gebrauchen? Er möchte uns gebrauchen, seine Liebe hier in der Welt weiterzugeben. Er ist ja gerade nicht hier auf der Welt, er ist im Himmel beim Vater und wirkt durch uns. Wenn man überlegt, über wie viele Generationen der Glaube schon weitergegeben wurde. Einfach weil dadurch, dass der Herr in uns wirkt, dass er uns gebraucht. Dass ein Evangelium von Mensch zu Mensch weitergegeben wird. Und er hat gesagt, ich habe dich gesetzt als Licht in dieser Welt. Ich will durch dich leuchten in dieser Welt. Und ich dachte jetzt wieder, als meine Mutter jetzt letzte Woche so krank geworden ist, dann war für sie schon eine große Not, dass sie jetzt nichts mehr tun kann. Ja, also wahnsinnige Schmerzen, sie darf sich eigentlich gar nicht bewegen. Das war für sie ganz schwer. Ja, ganz schnell fühlt man sich dann wertlos. Und es ist ja auch ein Problem, wenn man älter wird, wenn die Grenzen enger werden, wenn man immer weniger kann, ist es ganz schwer, dieses zu empfinden, ich bin trotzdem wertvoll. Und das möchte Jesus uns zusprechen. Und auch dieses, ich möchte dich gebrauchen, auch wenn du äußerlich vielleicht gar nicht mehr so viel kannst. Mir hat eine Frau, die sehr krank geworden ist, gesagt, ich kann jetzt vielleicht nicht mehr so viel bewegen, aber ich habe plötzlich ganz viel Zeit für Gespräche. Plötzlich rufen Leute bei mir an und schütten mir ihr Herz aus. Und ich merke, da habe ich eine ganz wichtige Aufgabe. Und ich denke, eines können wir immer, und das ist das, was der Herr von uns will, seine Liebe ausstreuen, auf welche Art auch immer. Und wenn wir gar nicht mehr viel können, lieben können wir immer. Und Liebe ist die Spur, die von unserem Leben bleibt. Im Prediger heißt mal, so vieles, was wir tun, das ist ein Haschen nach dem Wind, das vergeht, wo wir denken, wunderbar, was wie wichtig. Das, was bleibt, ist die Liebe, die wir ausstreuen. Ist das, wo wir Jesus weitergeben. Das bleibt. Und das können wir immer. Ich denke an meine Oma, die hatte ganz schwer Parkinson, viele Jahre. Die saß nachher nur im Rollstuhl. Und wir haben halt manchmal so als Enkel gedacht, oh, jetzt sollten wir mal wieder die Oma besuchen. Ja, die konnte ja nicht mehr viel machen, saß ja da den ganzen Tag da. Und ich weiß noch, jedes Mal, wenn ich da hingegangen bin, war ich hinterher beschämt, weil nicht ich habe ihr den Trost gebracht, sondern sie hat uns beschenkt aus der Fülle ihres Herzens, mit ihrer Liebe, mit ihrer Freude und mit ihrem unendlichen Verankertsein in Jesus Christus hat sie uns ganz, ganz viel weitergegeben aus ihrem Leben. Und mit ihren Gebeten sowieso. Und beten für andere, das können wir auch immer. Und das möchte ich euch heute ans Herz legen. Nehmt es als Säule mit, wenn Dinge wegbrechen, wenn die Leistung wegbricht, wenn Aufgaben wegbrechen, wenn vielleicht die Kinder aus dem Haus gehen, die Aufgabe wegbricht. Von Jesus könnt ihr euch immer gebrauchen lassen. Und er will das, dass ihr wie ein Licht in diese Welt hinausstrahlt. Und seine Liebe ausstrahlt. Was kommt aus uns? Kommt bei uns immer Unzufriedenheit, Beschwerde? Oder kommt eine große Liebe, eine Dankbarkeit? Lasst uns das jetzt einüben schon. Das ist mir so bewusst geworden. Ich war letzte Woche öfters im Altenheim. Und da dachte ich, wie viel unzufriedene Leute sitzen da, die Verbitterung ausstrahlen. Und das übt man in jungen Jahren ein. Lernen loszulassen, dankbar zu sein und sich gebrauchen zu lassen in den Grenzen, die uns gesetzt sind. Ich bin gebraucht. Die vierte Säule, du bist geführt. Du bist geführt. Wir haben jemand, der uns an seine Hand nimmt und führt und leitet. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Er ist der gute Hirte und er sorgt für dich. Und er hat ein Ziel mit uns. Und es ist schon die Frage, haben wir ein Ziel in unserem Leben? Worauf gehen wir zu? Die Bibel vergleicht Leute, die kein Ziel haben, mit einem Rennläufer. der in die Luft schlägt und der eigentlich nicht genau weiß, der mal rechts geht, der mal links geht. Und die Bibel sagt uns ganz klar, wenn wir Jesus gehören, dann haben wir ein Ziel in unserem Leben. Und das Ziel heißt, bei Jesus einmal sein. Da lebe ich drauf zu. Meine eigentliche Heimat ist nicht hier auf der Erde, sondern im Himmel. Da beginnt das eigentliche Leben. Ist wie bei einer Schwangerschaft. Die Schwangerschaft ist ja nicht das Eigentliche. Mit der Geburt hört ja nicht alles auf. Ja, könnte man sagen, oh, jetzt ist alles fertig, erledigt. Nein, da fängt es doch erst an, das Eigentliche. Und das erwartet uns. Wenn wir einmal sterben werden, dann werden wir beim Herrn sein. Alle Zeit. Und da beginnt das eigentliche Leben erst. Und da werden wir große Aufgaben haben als Glied an seinem Leib. Das sagt die Bibel ganz klar. Und da wird kein Leid mehr sein, keine Not mehr, an der wir hier so leiden, sondern da wird er selber jede Träne abwischen. Aber auch hier haben wir schon ein Ziel, uns von ihm gebrauchen zu lassen. Licht zu sein, das haben wir gerade gesagt. Und er hat schon hier ein Ziel mit uns. Er möchte uns verwandeln. Er möchte uns ihm ähnlicher machen. Das ist ein erklärtes Ziel. Wenn wir zum Glauben kommen, dann lässt Gott uns nicht so, wie wir sind, mit unserem ganzen alten, sündigen Wesen, das wir mitbringen. Denkt mal, ihr würdet als Eltern ein Kind von der Straße adoptieren, ein völlig verwahrlostes Kind. Das würdet ihr doch auch nie so lassen, sondern das würdet ihr sofort nehmen, würdet es gut kleiden, waschen. Ihr würdet schauen, dass ihr es prägt mit euren Werten, dass es eine gute Bildung bekommt. Und genauso ist es bei Gott. Wenn wir zum Glauben kommen, nimmt er uns in seine Schule, ganz liebevoll, und verändert uns in sein Bild. Das passiert nicht, indem wir uns anstrengen. Es war früher so, da dachte ich immer, ja, und dann muss ich mich anstrengen und dann werde ich ein ganz guter Christ. Das klappt überhaupt nicht, da versagt man ständig. Das schaffen wir nie, sondern er verändert uns mit seiner Kraft. Und im Epheser 1 heißt mal, die Kraft, mit der er in uns wirkt, ist seine Auferstehungskraft. Das ist eine Kraft, die geht weit über all unsere menschlichen Prägungen und Kräfte hinaus. Die vermag alles, was wir nicht vermögen. Wie passiert es? Im 2. Korinther 5 steht ganz klar, wenn wir ihn anschauen, werden wir verwandelt in sein Bild, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wenn wir ihn anschauen, werden wir verwandelt. Nicht wir müssen uns anstrengen und uns ändern. Wir werden verwandelt. Das macht er in sein Bild. Wie passiert's? So einfach und doch so schwer, indem wir ihn anschauen. Nicht indem wir viel für ihn tun. Ganz leicht passiert es uns Christen, dass wir in die Tunmasche fallen. Da will uns auch Satan immer hinlocken, dass wir ganz viel machen für den Herrn. Aber dass wir die Zeit nicht mehr haben, ihn anzuschauen. Und wie schauen wir ihn an? Zuallererst in seinem Wort. Sein Wort ist er selbst. Und wenn wir sein Wort lesen, dann sehen wir und erkennen wir ihn selbst, wie er ist. Da erkennen wir einmal uns mit all unseren Abgründen und wir erkennen ihn, wie er ist. Und das ist auch so ein Teil dieser Liebe, die wir dann erfassen, wenn wir ihn lesen. Das Wort lesen ist sein Liebesbrief an uns. Dann erkennen wir in allen, mit allen Sehnen, mit allem, wie lieb er uns hat. Deshalb brauchen wir das Wort. Nicht nur die Losung, Losung lesen ist auch gut, aber wir brauchen das regelmäßige Wort, weil wir darin unseren Herrn erkennen. Und weil wir das Wort so eine Kraft an hat, das arbeitet an uns und verwandelt an uns. Und ich habe vorhin gesagt, so leicht und doch so schwer. Nichts ist umkämpfter als die Zeit mit Gott. Die Zeit, wo wir ihn anschauen können, die Zeit, wo wir sein Wort lesen, die Zeit, wo wir beten, die Zeit, wo wir sein Wort hören oder wo wir Gemeinschaft haben. All das sind Dinge, die uns stärken, wo wir verwandelt werden in sein Bild. Und genau das sind die Sachen, die Satan ständig angreift und wo er immer uns vorgaukelt, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Lasst euch das nicht streitig machen. Am besten plant eine ganz feste Zeit dafür ein und lest das Wort, auch wenn ihr nicht alles versteht. Und wenn ihr es zum dritten Mal lest, plötzlich geht euch ein Licht auf. Warum? Weil Gott seinen Heiligen Geist dazu schenkt. Und schon ganz einfache Leute haben ein unglaubliches Schriftverständnis bekommen, einfach weil sie sich mit dem Wort beschäftigt haben. Er schließt es uns auf. Und da möchte ich euch ganz viel Mut dazu machen. Und es heißt mal, je mehr wir uns damit beschäftigen, dann bekommen wir geübte Sinne. Das heißt, wir verstehen immer mehr, wie mit einer Sprache, die man lernt. Am Anfang versteht man nichts, da hat man nur ein paar Brocken und plötzlich immer mehr und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Du bist geführt. Du bist geführt. Er möchte uns führen auf das Ziel hin, uns ihm gleich zu machen. Und da fängt er heute schon an. Und deshalb lässt er auch manchmal Schweres zu in unserem Leben, weil das automatisch Zeiten sind, die uns zu ihm, da klammern wir uns ganz anders an ihn. Und in den Zeiten kann er uns besonders auch verändern und an uns arbeiten und an uns an sein Herz ziehen. Das heißt mal, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Das ist immer näher an sein Herz, das ist sein Ziel. Und uns ihm immer ähnlicher machen. Und das Letzte, die letzte Säule, du bist gesegnet. Es heißt mal im Epheser 1, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Das heißt, er möchte seine ganze Fülle über uns ausschütten. Das heißt im Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Und an anderer Stelle im 2. Korinther 9, Vers 8 heißt, Gott vermag jede Gnade, euch überreich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Was ist das? Eine Zusage. In allem, alle Zeit, alle Genüge, da bleibt nichts offen. Der Pastor Mössinger hier, der Hausvater früher, hat immer gesagt, Defizite sind gefährlich. Da, wo wir Defizite haben, wo wir unseren Hunger nicht beim Herrn stillen, da kommen Löcher rein und da fangen wir ganz schnell an, unsere Bedürfnisse anderweitig zu stillen. Gott selber garantiert und sagt, in allem, alle Zeit. Alle Genüge. Und dann heißt ja, dann sind wir überreich zu jedem guten Werk. Dann kommt es nicht aus unserer eigenen Anstrengung, sondern das fließt förmlich aus uns raus. Von Hudson Taylor habe ich immer eine Biografie gelesen und da stand genau das drin. Am Anfang war er viel besorgt, hat oft bis in die Nacht gearbeitet. Das war ja der bekannte China-Inland-Missionar. Und irgendwann kam eine tiefe Krise in seinem Leben, wo er ganz neu Christus erkannt hat. Und dann hat er plötzlich gemerkt, er hat doch schon alles getan. Und er hat zeitig ins Bett gegangen und dafür morgens 2 Stunden früher aufgestanden. Und in den 2 Stunden hat er Wort gelesen und gebetet und Gott alles hingelegt. Und ab dann ist die Arbeit völlig anders floriert. Gott machen lassen. Gott uns erfüllen lassen, gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Und ich denke, genau da krankt's. Wie wenig nehmen wir das oft in Anspruch. Und ich musste an diesen verlorenen Sohn denken und damit schließe ich jetzt auch ab, dieser erste Sohn. Der erste Sohn, der ältere, der nicht weggelaufen war, sondern daheim geblieben war. Als der Jüngere zurückkam, war der ja sehr sauer und hat dem Jüngeren das gar nicht gegönnt und hat gesagt, warum machst du dem jetzt ein großes Fest? Und ich bin doch die ganze Zeit da gewesen. Ich habe immer treu alles gemacht und ich bin hier leer ausgegangen. Und was sagt der Herr? Er sagt, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir gewesen und was mein ist, ist dein. Du hast doch die ganze Fülle immer gehabt. Und ich habe das Gefühl, ganz oft verhalten wir uns wie der ältere Sohn. Wir sind da, wir haben den Herrn vielleicht schon unser Leben lang und wir nehmen diese Fülle nicht in Anspruch und haben keine Augen dafür und leisten unser Ding, wo wir meinen, das ist dran, und gehen leer aus. Und das möchte ich euch heute Morgen so sehr ans Herz legen. Jesus möchte euch die Fülle schenken. Die Fülle ist da. Wir leben am reich gedeckten Tisch. Und Jesus sagt, hol's doch ab. Nimm's doch in Anspruch. Es ist da. Du hast alle meine Verheißungen. Das sind wie Scheckkarten. Aber du musst sie einlösen. Komm zu dem Tisch. Komm zu dem Tisch. Das Wort ist so ein Tisch, wo wir täglich essen können. Komm zu mir, ich will dich satt machen. Und lasst uns das vielleicht ganz neu mitnehmen. Mir hat jemand kürzlich gesagt, die älteren Christen, die brennen oft gar nicht mehr. Warum? Weil alles schon so eingefahren und so normal ist. Lasst das Feuer wieder neu in uns entfachen. Vielleicht hier in diesen Tagen wieder ganz neu uns Jesus hingeben und ihm den Raum einräumen und sagen, Herr, das will ich. Ich will ab jetzt dir ganz bewusst eine Stunde am Tag oder eine halbe einräumen, wo ich nur mit dir bin und wo du mich füllen kannst. Und ihr werdet sehen, wie viel in eurem Leben in Bewegung kommt. Das möchte ich euch heute einfach ans Herz legen. Und ich habe diese 5 Säulen. Du bist gewollt, du bist geliebt, du bist gebraucht, du bist geführt, du bist gesegnet. Habe ich euch hier als Kopie gemacht, einfach damit ihr das mitnehmen könnt. Weil ich finde nichts schlimmer als das Vergessen. Ja, kaum danke, Angelika hat es an die Wand geworfen. Super, es hat doch noch geklappt. Ich finde immer, wenn man so einen Merker hat, kann man sich in die Bibel legen oder irgendwo aufhängen in den Küchenschrank und dann wird man immer wieder dran erinnert. Das hilft einem so arg. Wir brauchen das. Paulus hat auch gesagt, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, macht mir nichts, es ist nötig. Wir müssen immer wieder erinnert werden. Und ich möchte euch einfach heute noch ans Herz legen, auch heute, wenn jetzt was aufgebrochen ist in euch, nehmt die Gelegenheit wahr, auch zum Gespräch. Fangt mit Jesus an oder macht einen Neuanfang. Wir sind zum Gespräch mit euch da. Wir haben ein offenes Herz für euch. Oder wenn ihr eine Last mitschleppt, lasst sie einfach hier. Das möchten wir euch einfach ans Herz legen. Einfach uns ansprechen. Wir sind da, die beiden die ganze Zeit, ich wenigstens heute noch. Und jetzt bete ich noch zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte dir so sehr danken, dass du uns ein Fundament schenkst, das nicht wankt. Herr Jesus, du selber bist der Fels, du selber bist die Wahrheit, du bist treu, du bist der Unwandelbare, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Auf deine Zusagen dürfen wir bauen, felsenfest. Und dafür danke ich dir so sehr. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, worauf wir bauen können, damit unser Leben einen festen Stand hat, dass wir nicht wanken, auch in den Stürmen des Lebens. Ich danke dir so sehr, dass du uns gewollt hast, dass dein heiliger Liebeswille hinter uns steht. So wie wir sind, so hast du uns lieb, mit all unseren Schwächen, die wir oft gar nicht mögen und leiden können. Und du sagst, ich hab dich unendlich lieb, so wie du bist. Und ich danke dir, dass wir von dir unendlich geliebt sind, bedingungslos, und dass du diese Liebe bewiesen hast am Kreuz auf Golgatha, wo du uns durch dein heiliges Blut erkauft hast. Du hast den höchsten Preis für uns bezahlt. Und ich danke dir, dass wir gebraucht sind von dir. Du willst uns gebrauchen, dich in diese Welt hineinzutragen, deine Liebe weiterzuschenken. Und du führst uns sicher an deiner Hand, Herr, in dein Reich, wo du schon die Wohnung für uns vorbereitet hast. Unsere Heimat ist im Himmel, das dürfen wir wissen. Und ich danke dir, dass du uns aber auch hier und heute führst. Führst dahin, uns dir ähnlicher zu machen, in dein Bild zu verwandeln, damit du immer mehr aus uns herausstrahlen kannst. Und ich danke dir, dass wir gesegnet sind, gesegnet mit deiner ganzen Gottesfülle und dass du dich selber uns schenkst. Herr Jesus, wenn wir dich suchen, deine Nähe, die Gemeinschaft mit dir, dann schenkst du dich uns selber und es ist das Größte, was uns gibt. Und es geht über alles, was es hier in der Welt gibt, hinaus. Wenn wir dich haben, dann haben wir das Leben. Du bist das Leben. Wir beten dich an und preisen dich. Segne jede einzelne Frau und lass uns das mitnehmen und lass es ganz neu in uns brennen. Eine tiefe Liebe zu dir, Herr. Amen.